Episode 14. Mit einem Lächeln in einem Fluss schwimmen. Roberto Isberner und Marc Dechmann im Gespräch mit Anna Feigl, Abteilungsleiterin für Aussendungen bei der UNESCO. Die von sich sagt, in der Krise funktioniere ich richtig gut. Die über Entscheidungen spricht zwischen Einbindung, Vertrauen und klarer Ansage. Und darüber, wann die Zeit für eine Entscheidung reif ist. Anna, die mit gelassener Haltung durch die Krise managt, weil diese Krise auch nur die vor der nächsten ist.
Das neue Normal. Ein Digital Unplugged Podcast von Marc Dechmann und Roberto Isberner. Es geht um neue Formen der Zusammenarbeit nach Corona. Wir schneiden nicht, wir beschönigen nichts. Ein One-Take. Immer mit Gast, immer 60 Minuten.
Im Gespräch mit unseren Gästen erforschen wir die Bilder, die uns eine Ahnung von dem Licht geben, das durch die Brüche scheint in dieser Gezeitenwende. Was uns morgen im Makro prägen wird als Gesellschaft, in der Zusammenarbeit und als Individuen und Persönlichkeiten. Herzlich willkommen euch allen an den Geräten. Heute auch herzlich willkommen Anna Feigl als unsere Gästin für diese Folge und Roberto Isberner, mein lieben, geliebten Partner in diesen Interviews. Das neue Normal, neue Formen der Zusammenarbeit. Hallo. Nach Corona. Der Untertitel für diese Folge ist noch offen, Anna. Wir werden dich danach nachher fragen und wir starten mit unserem super Kurz-Countdown 5, 4, 3, 2, 1. Action 12, halt 10 knackige Fragen mit der Bitte um schnelle, kurze, knackige Positionierung. Corona, Krise oder Chance?
Chance.
Corona im Rückblick, groß oder klein?
Groß.
Corona, gefährlich oder ungefährlich?
Gefährlich.
Wirtschaft oder Gesundheit retten?
Gesundheit. Selbstverständlich.
Corona, das neue 9-11, danach ist alles anders?
Ja.
Ja.
Corona, Angst vor dem Virus oder Freude auf den Impfstoff?
Freude auf den Impfstoff.
Corona, Tratsch in der Kaffeeküche oder konstruktives Arbeiten im Homeoffice?
Konstruktives Arbeiten im Homeoffice.
Corona, klare Anweisung
oder
diffuse Selbstorganisation?
Diffuse Selbstorganisation.
Anna, bist du systemrelevant?
Aber natürlich.
Und jetzt die letzte, für mich sehr, sehr entscheidende Frage. Lennon oder McCartney?
Lennon.
Lennon, das ist ein grünes Bekenntnis. Roberto, du hast gesagt, wir müssen unbedingt mit Anna sprechen. Warum?
Also das eine ist natürlich die Antwort jetzt auf die letzte Frage gewesen.
War nicht abgesprochen.
Nee, war nicht abgesprochen, nein. Nein, jetzt ganz im Ernst. Bei dem Gedanken und der Frage, mit wem möchten wir hier in diesem Podcast sprechen, wo wir wirklich tief greifen und tief graben und auch eine globalere Sicht einnehmen können, dann ist mir natürlich Anna eingefallen. Ich kenne Anna seit 2009. Sie war 6 oder sogar 7 Jahre lang im Grunde genommen eigentlich meine Chefin, ne? Sie war Auftraggeberin von mir in ihrer Funktion als Leiterin des Freiwilligendienstes Kulturwald. Kommen wir aber mit Sicherheit nachher nochmal drauf. Und deswegen weiß ich, dass wenn jemand global denken muss in Entscheidungsfindung, begründet Urteile fällen, dann ist es mit Sicherheit auch Anna. Und insbesondere jetzt durch Corona habe ich auch mitbekommen, was das für einen unheimlichen Impact auf das, auf den Dienst, auf den Freiwilligendienst kulturweit hatte. Kommen wir sicher auch später noch zu. Und das interessiert mich einfach brennend, wie Anna da einfach auch als Krisenmanagerin agieren musste. So, ne, das ist erstmal das Berufliche. Und wenn ich auf den Menschen gucke, das haben wir vielleicht gerade eben auch schon gehört, so diese Mischung aus diesem locker leichten und verschmitzten, ja, und gleichzeitig aber dann doch mit Nachdruck, ne, wie zum Beispiel, bist du systemrelevant? Hahaha, ja, auf jeden Fall.
Ja, Anna, wenn du das so hörst, findest du dich in der Beschreibung wieder?
Ja. Also, was ich jetzt so gehört habe zum Thema Krisenmanagement oder dass wir auch darüber sprechen wollen, das ist wirklich nochmal interessant, weil das auch nochmal, was jetzt das Management bei Kulturwelt anging, wo ja viele Sachen ganz schnell entschieden werden mussten und wo es auch echt viel Anspannung gab und ganz viele verschiedene Gruppen, Stakeholder und so involviert waren, tatsächlich auch zu merken, dass auch Kulturwelt selber gut in Krisen ist. Also, dass wir stabil sind. Oder jetzt auch nur auf mich gemünzt, dass ich gemerkt habe, wenn es wirklich schnell gehen muss, wenn es um richtig was geht, dass ich gut funktionieren kann. Und das beruhigt mich sehr. Also, es beruhigt mich wirklich sehr, dass ich das weiß. Weil manchmal ist es schwer, Entscheidungen zu treffen. Oder es ist dann nicht so leicht, gleich eine klare Position zu haben. Oder dann abzuwägen. Und dann zögere ich und so. Und dann habe ich aber gemerkt, in der Corona, vor allem am Anfang, wo es in der Hauptsache darum ging, jetzt wieder auf Kulturwelt gemünzt, dass wir ein paar hundert Freiwillige Mitte März im Ausland hatten. Und dass es noch welche gab, die kurz vor der Ausreise standen und entschieden werden musste, was passiert da. Und dass ich auch gemerkt habe, dass ich es total mag, wenn sich Dinge schnell ändern, man sich anpassen muss und dann merkt, wie man mit dem Flow gehen kann. Und das dass man sich auch aufs Gefühl und auf Erfahrung verlassen kann. Das war wirklich ein ganz tolles Gefühl. Also wirklich, so schlimm die Krise ist, und ich bräuchte es wirklich nicht. Aber wenn, ihr habt ja auch gefragt, Corona, Krise oder Chance, wo ich sofort dachte, boah, es ist wirklich nicht ohne so. Wir sind noch relativ privilegiert. Also, und langsam glaube ich auch in Deutschland im Vergleich zu Europa, boah, keine Ausgangssperre und so weiter. Aber dass wir tatsächlich dann, ich habe gleich darüber nachgedacht, oder ich glaube, nur so kann ich mit sowas umgehen, wenn ich so überlege, welche Möglichkeiten liegen da drin. Und es eröffnet uns unendlich viele Möglichkeiten, weil wir müssen was machen.
Ja, damit wir das ein bisschen einordnen, würde ich so eine Frage für mich, für unsere Zuhörer stellen, Zuhörerin, wenn du dich in deinem Lebenslauf in 60 Sekunden beschreiben solltest, wie bist du zu der Person geworden, die du bist? In welcher Rolle lernen wir dich gerade kennen?
Wie bin ich zu der Person geworden, die ich jetzt gerade bin? Mit null Planung. Ich glaube, das ist irgendwie so, rückblickend machen die Dinge ja dann Sinn. Aber nicht, ich hätte mir nie erträumen lassen, dass ich mit 51 seit 12 Jahren internationalen Freiwilligendienst in Kooperation mit UNESCO und Auswärtigem Amt leite. Also sowas, also das Einzige, was ich in der Vergangenheit immer wusste, war, dass ich im internationalen Bereich arbeiten möchte und dass mich interessiert, wegzufahren, was Neues kennenzulernen, mich auszuprobieren, einfach mich anders zu erleben, die Welt anders zu erleben, wie ich sie kannte, was auszuprobieren, was mich zu getrauen und so. Und da hat sich das dann, also es hat mich auch oft wirklich sehr verunsichert und auch belastet, weil offensichtlich oder anscheinend natürlich alle um einen rum immer wissen, was sie so wollen und wo sie hinwollen und Ziel, und da geht man drauf zu und so. Und bei mir war das dann eher so, ich habe so geguckt und die Augen offen gehalten und hatte dann so das Gefühl, ich hatte immer ein ganz gutes Gefühl dafür, wann ich quasi so zuschlagen kann bei irgendeiner Gelegenheit. Und das hat mich dann immer quasi nach vorwärts gebracht, und ich habe immer oder konnte es mir immer erlauben, die Dinge zu tun, die mir auch gefallen haben, die mir Spaß gemacht haben und wo ich auch echt viel lachen konnte.
Dein Leben ist dir passiert und du hast zugeschlagen. Was waren die Stationen?
die Stationen waren. Also ich habe ganz klassisch, ich habe Abitur gemacht, dann habe ich studiert, aber auch wirklich 20 Semester. Das war ja seinerzeit noch möglich in den 90er Jahren und habe da viel nebenher gemacht, also auch viele Jobs gemacht, viel mich auch klassisch in der Fachschaft engagiert, bisschen politisch und so. Dann habe ich in der Vollkornbäckerei gearbeitet, im Stadtmagazinverlag gearbeitet, war viel im Ausland. Also ich habe ein Jahr in Schottland studiert, ich habe einen selbstorganisierten Freiwilligendienst in Indien gemacht für ein Jahr. Dann war ich, also wie gesagt, viel in Asien. Dann einfach immer, also ich habe in Marburg studiert, 10 Jahre lang war ich dort. Ich konnte immer weg und konnte in diesen sicheren Schoß zurückkehren. Und das war ganz toll, weil ich immer wusste, da ist eine Base und da kann ich zurück, ich kann in die Welt gehen und gucken und habe dann immer irgendwie wieder einen sicheren Ort, an den ich zurückkehren kann. Und dann bin ich nach dem Studium als Bosch-Lektorin, das war ein Stipendienprogramm der Robert-Bosch-Stiftung, nach Ungarn. Und das war auch so, ich hatte einen Freund, der war schon Bosch-Lektor in Ungarn und dem hat es ganz arg gefallen dort. Und dachte, ach, das könnte auch was für mich sein. Ich hatte null Ahnung von Osteuropa. Und dann war das irgendwie so, habe ich mich beworben und dann habe ich tatsächlich eine Stelle in Ungarn bekommen. Und wirklich, mir war nicht klar, dass die Sprache so ganz anders ist, das ist nicht klar. Also wirklich, eigentlich kann man das gar nicht sagen, aber ich war sehr, gucken wir halt mal, was so passiert und ich möchte ins Ausland. Das war eigentlich alles, was ich wusste und dann habe ich da 2 Jahre verbracht und habe da auch so Sachen wie Projektmanagement kennengelernt. Hm. Also habe da dieses dann auch, macht Projekte und es hat mich total beängstigt, weil ich mir überhaupt nichts darunter vorstellen konnte. Und das war aber auch nochmal so was, man konnte was ausprobieren. Und das war auch so eine Gelegenheit, mal Sachen aus. Also war eine Sache so, oh, Berlinale, wir wollen gern zu Berlinale fahren, eine Freundin und ich, machen wir doch ein Projekt mit Studierenden. Und haben ein Projekt gestrickt, haben eine Förderung dafür bekommen und sind mit den Studierenden nach Berlin zu Berlinale gefahren. Also so Möglichkeiten zu finden, was mich selber interessiert hat und das dann aber im Rahmen der Dinge, die gerade möglich waren, umzusetzen. Und dann kam auch der Freiwilligendienst, bei dem ich zuerst gearbeitet habe, in Berlin, zufällig auf mich zu, aber da kann ich auch vielleicht gleich nochmal drüber sprechen.
Ja, wir haben in Marburg zur gleichen Zeit studiert. Das werden wir in einem anderen Gespräch erforschen.
Wow. Und darf ich nochmal kurz, aber was hast du studiert, wenn ich die eine Frage stellen darf?
Also ein bisschen Psychologie auf meine, ein bisschen Betriebswirtschaft gesattelt.
Genau. Okay, ich habe auch Psychologie studiert im Nebenfach.
Ja, guck, dann haben wir umso mehr Anlässe für ein Gespräch, aber außerhalb dieses Podcasts. Roberto, du hast schon signalisiert, du hast eine Frage. Das ist ja unfassbar.
Ja, spannend. Jetzt bin ich quasi von dieser Anekdote ein Stück weit von meiner Frage abgekommen. Ich glaube, die Frage, die ich stellen wollte, die ging so in die Richtung, okay, da habe ich also rausgehört, dieses Go with the Flow, was du am Anfang auch erwähnt hast. Ja,
ja? Stimmt.
Das ist so ein bisschen auch so ein roter Faden und zu gucken, wie funktioniere ich in mir eher unbekannten Kontexten? Und dann zu merken, ah, guck mal, es funktioniert ja ganz gut. Also wirklich so dieses Annehmen von Herausforderungen.
Ja, also so dieses Thema sehen, was ist. Und also ich versuche halt nicht die ganze Zeit das anders zu machen, wie ich es mir so vorstelle, wo ich denke, ja, das könnte noch besser sein, da könnte ich noch glücklicher sein oder so, sondern tatsächlich so dieses, okay, ich bin jetzt hier und das ist jetzt. Und nicht, wie sollte es eigentlich sein, sondern okay, das ist jetzt vielleicht auch irgendwie blöd und dann fühle ich mich auch unwohl oder bin frustriert oder so, aber tatsächlich, was ist jetzt und was kann ich, was heißt das für mich?
Das heißt auch, dass die 12 Jahre Leitung bei Kulturwald, du warst ja von Anfang an Leitung, ne? So.
Ja.
Da warst du ja noch unter 40. So, sagt mein Mathematik. Naja, egal.
Ja,
so,
stimmt.
Pi mal Daumen, ne? So. was sagst du denn da dazu, wenn ich da ein bisschen salopp frage, naja, ist das jetzt nicht ein bisschen lang, was du da machst? 12 Jahre? Puh, ist ja ein bisschen langweilig, oder?
Nein. Also das ist schon so, ich meine, es gibt ja so gesellschaftlich schon so eine Erwartung, boah, so lang auf einer Stelle und wenn du nochmal was wirklich anderes machen willst mit 50 und so, dann solltest du spätestens dir was Neues suchen, aber also ich glaube eigentlich, also das, was ich vorher gesagt habe, warum ich dann auch bei Sachen bleibe oder nicht bleibe, ich habe das Gefühl, also so gestalten ist wichtig. Und ich kann bei Kulturwelt immer noch unglaublich viel machen und unglaublich viel gestalten, weil wir natürlich ganz eng mit Veränderungen in, also gesellschaftlicher Art oder auch in der Welt zusammenhängen. Also die Welt verändert sich die ganze Zeit und deshalb verändert sich Kulturwelt auch die ganze Zeit. Und es gibt immer wieder was Neues, wo man quasi einhaken kann, wo man sich auch anpassen muss, weil zum Beispiel auch die Zielgruppe sich dauernd verändert. Also die bleiben ja immer gleich alt. Die sind immer so 20. Ein großes Privileg, immer quasi eine Idee davon zu haben, was 20-Jährige bewegt. Ich werde immer älter, die bleiben immer gleich alt. Toll. Also, und also so langweilig auf gar keinen Fall. Nee. Also das Team wächst, es verändert sich alles. Also ich bin manchmal schon auch, das Team ist dann auch manchmal so ein bisschen, oh Mann, die immer mit ihren Ideen, dass ich dann sage, ach, ich könnte noch das noch machen und jenes und so. Und also sollte es irgendeine Art von Langeweilegefühl geben, dann weiß ich mir da schon zu helfen.
Ja, du bist die Nicht-Langeweile-Organisatorin. Das ist immer cool. Wenn du sagst Kulturwelt, wie seid ihr zur Welt? Was macht ihr? Wie kann man sich das vorstellen? Was ist euer Beitrag?
Wie sind wir zur Welt? Das ist eine schöne Frage. Wir geben der Welt junge Menschen, die ja auch schon, glaube ich, auf unseren Seminaren hoffentlich irgendwie kleine neue Sachen lernen können, mit denen sie dann selbst losreisen in die Welt. Und wir dann tatsächlich auch versuchen, also ach, das ist immer so klischeemäßig, aber ich meine das schon sehr ernst, tatsächlich aufzumachen, also den Horizont zu öffnen und das, was ich vorher auch gesagt habe, sich nicht permanent mit den eigenen Erwartungen abzumühen und immer wieder auch frustriert darüber zu sein, dass es jetzt nicht so ist, wie ich es gern hätte, sondern anders, sondern tatsächlich dieses Annehmen. Also ich gehe irgendwo hin und ich nehme mich ja mit und dann bin ich irgendwo anders und dann ist es schon klar, dass ich mich dann am Anfang auch ein bisschen abgrenzen muss, weil ich ja auch eine Orientierung brauche, aber dass dann irgendwann vielleicht eine Entspannung eintritt und ich auch sehen kann, dass das alles so Sinn macht, was anders läuft. Und da würde ich mir schon erhoffen, dass, also so ein kleiner Aspekt, aber für mich schon sehr wichtig, wie man die Welt sieht und wie man auch die Welt reinlässt. Und Welt reinlassen, das ist, glaube ich, finde ich schon so eine Sache, die wir auch der Welt geben. Dass es keine Angst ist, also man soll nicht angstgetrieben sein, sondern auch so, das echt irgendwie in der Lage zu sein, vielleicht so eine innere Sicherheit zu haben, dass man keine Angst haben muss vor anderem oder vor neuen Situationen und dicht machen muss, weil man nicht weiter weiß, sondern dass man so sagt, uff, interessant, aber komm mal her, ich umarme dich, du anderes.
Ja, das ist ja mein Stichwort, umarme dich. Was hat sich jetzt für dich verändert in der Corona-Zeit, wo ich umarme dich gerade echt gar nicht dran war oder ist?
Also du meinst jetzt insgesamt oder kulturweltmäßig?
Ich meine dich persönlich. Was ist für dich die größte Veränderung, ob im Kulturwald oder woanders?
Also
das ist jetzt anders für mich.
Also was ich unglaublich abgefahren finde, ist, richtig nochmal am eigenen Leib zu spüren, dass dieses Thema Sicherheit sehr vermeintlich ist. Also so, dass wir immer so sagen, ja, man kann alles planen. Also was ich vorher auch gesagt habe, vielleicht entspricht mir das auch nicht so. Also es ist nicht so, dass ich Sicherheit nicht mag. Also ich finde es toll, dass ich einen Arbeitsvertrag habe oder irgendwie so einigermaßen abschätzen kann, was so die nächsten Monate kommt oder so. Aber tatsächlich nochmal so zu spüren und das auch nicht zu Angst besetzt, sondern dass man noch agieren kann. Es kann einfach immer irgendwas passieren, was du nicht abschätzen kannst. Und dann geh damit um. Und das ist auch eine Sache, die ich mir hoffe, dass was die Freiwilligen bei uns lernen können. Dass einfach so, es kommt Corona oder ich breche mir ein Bein oder es passiert irgendwas in meiner Familie oder so. Und dann nicht komplett daran zu verzweifeln oder zu zerbrechen, sondern zu sagen, okay, das ist jetzt so, ich kann es nicht ändern und auf eine Art und ich bin in der Lage, mich zu adaptieren und zu gucken, wie gehe ich jetzt damit um, was da gerade los ist. Also da, also quasi, es ist so ein Beweis für mich, dass es einfach jetzt hat man, also ich fand ehrlich gesagt auch diesen 8. Mai dieses Jahr extrem bewegend mit 75 Jahre Kriegsende, dass man jetzt 75 Jahre lang sich einfach mal sicher fühlen konnte. Und das ist auch so, ich merke das ja auch im Umgang mit vielen Menschen, auch vor allem mit den jungen Leuten, wo immer ganz klar ist, das ist jetzt so geplant und das muss jetzt auch so ablaufen. Und wenn das nicht so abläuft, dann habe ich echt ein Problem. Weil, was mache ich mit der Lücke in meinem Lebenslauf? Was mache ich denn jetzt, wenn das nicht so funktioniert? Ich muss doch liefern, ich muss doch leisten, ich muss doch funktionieren. Und dass jetzt dieses Funktionieren müssen vielleicht ein bisschen aufgebrochen wird.
Ich habe zwei Fragen. Was ist für dich die größte, die krasseste Herausforderung oder schwierigste Situation in deinem Leben gewesen? Und wie bist du damit umgegangen? Die schwierigste Situation, über die du hier sprechen möchtest. Und was war die schwierigste Situation oder die größte Herausforderung für dich als Leitung von Kulturweit jetzt bei Corona?
Also als allererstes ist mir bei sehr schwieriger Situation eingefallen, ich hatte einen schweren Radunfall vor 10 Jahren und hätte tot sein können. Also bin frontal mit dem Gesicht auf den Asphalt geknallt und war alles kaputt. So, und das war eher auch nochmal so, ja, die Dinge können sich schnell ändern.
Was hat dir da Kraft gegeben? Was hat dir da geholfen, durch diese Situation, durch diese Phase durchzukommen?
Ich glaube tatsächlich, dass ich auf eine Art unbeschadet rausgekommen bin. Und also vielleicht passt es tatsächlich auch noch zu den anderen Sachen, die ich gesagt habe. Das ist mir noch nie so aufgefallen. Also so eine unglaubliche Dankbarkeit, dass ich nicht im Rollstuhl sitze oder dass ich überhaupt noch da bin. So was, das war, oder na klar, auch viel Unterstützung von außen. Und aber tatsächlich habe ich plötzlich eine große Kraft in mir gespürt, dass das jetzt ein Glück war, also ich ein großes Glück hatte, dass das so verlaufen ist, wie es verlaufen ist und nicht anders. Und da quasi, das war dann irgendwie schon auch, körperlich war schwierig und da habe ich auch viel Kraft dafür gebraucht. Aber so insgesamt bin ich da auch gut rausgekommen. Also diese Versehrtheit war plötzlich so erschreckend. Das hat mich, glaube ich, am meisten geschockt, dass ich so leicht versehrbar bin.
Ja, und trotzdem bist du die sagt, wenn es rund geht, bin ich da. Und ich habe dieses Grundgefühl von Sicherheit, wäre mein Wort, das hast du so nicht gesagt. Also ich habe dieses Vertrauen nicht verloren darüber.
Und ich habe es noch viel mehr gewonnen. Entschuldigung.
Ja, ja, weil diese Erfahrung von Unterstützung da ist. Oder? Ja. Ich würde gerne zur nächsten Sequenz kommen, zur Situation. Wenn wir jetzt diese Zeit angucken und du lässt die letzten Wochen vor deinem geistigen Auge Revue passieren lassen, was ist die Situation, wo du am ehesten denkst, wenn ich die angucke, das markiert dieses anders zu der Zeit davor?
Also ich glaube schon diese, also es ist eher eine Phase, wo es dann, und da tatsächlich dann im März, wo es darum ging, wann entscheidet man, wer zurückkommen muss und wie tut man das. Also so das ist auch wirklich ganz klar auch zu sagen, es gibt hier keine Wahl und es gibt keine Diskussion und ihr kommt heim.
Ja, wie ist diese Situation zu dir gekommen? Beschreib mal ein bisschen. Was war der Moment, wo du sagst, oh, jetzt passiert das?
Der Moment war, als wir auf einem Vorbereitungsseminar saßen mit allen VertreterInnen unserer Partnerorganisationen und mich alle und alle im Hintergrund riesige Krisenstäbe haben.
Goethe-Institut, DAAD, etc.
Genau, Entschuldigung. Also wirklich Krisenstab und so weiter und Sicherheitsbeauftragte. Wir sind als deutsche UNESCO-Kommission mini klein im Vergleich. Wir haben das auch aber in ganz anderem Maße. Und alle haben mich angeguckt und gesagt, Frau Feigl, was machen wir jetzt? Das war der Moment, wo klar war, okay, das ist echt. Das ist ein Moment. Und jetzt muss ich aber liefern.
Und was passierte dann in dir, wenn du da mal in Zeitlupe reinguckst? Alle gucken dich an, riesen Krisenstäbe im Hintergrund, und jetzt guckst du dich jetzt an, Anna Feigl. Was jetzt? Was passiert dann bei dir?
Also ich habe, da habe ich so gemerkt, okay, das ist jetzt, dafür werde ich bezahlt. Das ist der Job. auch in der Situation musst du was hinkriegen. Und ich habe schon auch gemerkt, dass ich kann das jetzt. Und ich kann das, weil ich auch wusste, dass ich ein unglaublich gutes Team bei mir habe, also das Kulturwelt-Team. Und da war es dann eher so, okay, wir sind schlank. Wir haben eben nicht diesen Riesenapparat hinter uns, sondern wir können die ganz schnell und müssen auch ganz schnell entscheiden. Und habe dann gemerkt, dass ich einfach auch geistesgegenwärtig gesagt habe, ich brauche noch 2 Tage Zeit, dann werden wir wissen, was wir tun, wir werden es Ihnen mitteilen, fertig. Das war gut.
Ja, wenn ich das so richtig, Entschuldigung, noch ganz kurz, um das für mich nochmal so zu bündeln. Das heißt, du sagtest ja, ihr saßt auf dem Vorbereitungsseminar. Das heißt, die freiwilligen jungen Erwachsenen, die waren noch nicht draußen sozusagen, also die sind noch nicht verreist, sondern die waren alle vor Ort, 200, 300 Leute so irgendwie. Und es ging jetzt darum, okay, können die jetzt quasi ausreisen oder nicht? Und das hing an deiner Entscheidung.
Nicht alleine, aber es war schon wichtig, natürlich ist da auch das Auswärtige Amt involviert. Das ist ganz klar. Aber weil wenn ich hätte entscheiden können, hätte ich ehrlich gesagt das Ganze schon viel früher abgeblasen, weil es sind noch Menschen vom Vorbereitungsseminar abgereist 2 Tage lang. Also 50 sind uns durchgerutscht von 200. Also kann ich gleich nochmal erzählen, aber also das war dann eher so, dass das auch eine sehr interessante Erfahrung war, dass manchmal die Zeit noch nicht reif ist für eine Entscheidung. Es mussten noch ein paar Tage ins Land gehen, bis man sich entscheiden konnte, dass man es nicht tut. Es war 3 Tage vorher nicht möglich. Das hatte ich vorher auch noch nie so erlebt, dass dann einfach die Zeit reifen muss, dass es dann so, also ich hätte es quasi, das war auch Glück oder Zufall, aber ich hätte es früher schon gestoppt. Das ging aber in dem Moment nicht, sondern erst später unter größeren Mühen, weil sämtliche Stakeholder, die damit entschieden haben, gesagt haben, das ist zu früh. Wir warten mal ab, vielleicht ist es ja nicht so schlimm. Hätte auch sein können. Also es hätte wirklich sein können, dass also man hat es mitbekommen, was in China passiert und so. Und wer weiß, so hätte anders kommen können. Ist es aber nicht. Und es war dann eher nochmal auch so ein Kennenlernen von anderen Strukturen und Systemen. Also wie zum Beispiel ein Ministerium funktioniert, wie entschieden wird und dass da manche Dinge einfach ein bisschen länger dauern. Und dann ist die Zeit aber reif und dann können alle mitgehen.
Ja, und 200 bis 300 Personen, wie ich das richtig verstanden, warten jetzt auch zu sagen, oh, das ändert jetzt vielleicht echt alles. Und du sagst, die brauchen also Zeit.
200, also es waren quasi nur die Vertreter der Partnerorganisationen. Und es war aber auch klar, dass wir das schnell an die Freiwilligen kommunizieren. Es waren 200 auf dem Vorbereitungsseminar. Und da haben wir dann tatsächlich, das war Tag 6 von 10, haben wir dann gesagt, okay, wir, es kann sehr gut sein, dass das sich radikal verändert und zwar sehr, sehr schnell. Und haben dann vorher auch überlegt, wie können wir auch die Freiwilligen mitentscheiden lassen. Und haben uns dann ein Konzept überlegt, dass die Freiwilligen selbst entscheiden konnten, zu dem Tag X, ob sie tatsächlich sich eine Ausreise vorstellen können, auch wenn sie dort in Quarantäne müssen, auch wenn sie dann vielleicht nicht mehr leicht nach Deutschland zurückkommen und so weiter und so fort, oder nicht. Und es haben sich alle bis auf eine Person dafür entschieden, dass sie reisen wollen. Und dann hat sich das aber so entwickelt, dann war Tag 10 des Vorbereitungsseminars und die ersten sind ausgereist. Dann hat sich Corona parallel total verändert. Dann gab es Tag 11, mehr sind ausgereist. Und morgens an Tag 12, am 12. März, saßen wir zusammen im Team zu dritt, also ein Miniteam, wir sind über 20 Grad, und haben gemerkt, wir schaffen das nicht mehr und alle sind komplett überfordert. Weil wir gemerkt haben, von den Einsatzstellen kommen ganz viele Fragen, von den Partnern kommen ganz viele Fragen, von den Eltern kommen viele Fragen, von den Freiwilligen. Es bleibt nur, wir stoppen das jetzt. Und das heißt wirklich, wir haben eine E-Mail geschrieben an alle Freiwilligen und haben die aus der Check-in-Schlange geholt oder aus dem Transitbereich. Also das war ein unfassbarer Schock für die Leute. Es hat mir wahnsinnig leid. Also weil wir auch in sehr klaren Worten kommuniziert haben, was wir eigentlich nicht, wir sind sehr, wir versuchen alle mitzunehmen und wirklich auch einfühlsam. Und das ist auch wichtig und anzudocken an unterschiedliche Bedürfnisse. Und da war ganz klar, so, wieder heimkommen. Und 150 saßen schon auf gepackten Koffern. Da war auch klar, ihr tretet die Reise erst gar nicht an. Und das war wirklich hart, war sehr, sehr hart.
Was ist der emotionale Heilraum, der bei diesen 150 Leuten passiert? Und was ist passiert mit denen, die gerade schon weg waren?
Was mit denen emotional passiert ist?
Ja, wie kann ich mir das vorstellen? Kommen aus der Schlange raus, sind schon fast im Flieger.
Und fahren heim. Und
raus, so, obwohl ihr vorher gesagt habt, alle gesagt haben, Mensch, wir fahren. Und ihr habt einen Teil, der schon gefahren ist, in auf einmal eine ganz andere Gefahreneinschätzung, die sich von Tag zu Tag verändert hat.
Genau, genau. Und naja, emotional, das war natürlich, also wie gesagt, also ich glaube schon auch, es gab ein paar, die waren auch erleichtert, weil die verstanden haben, dass die Situation in Wirklichkeit nicht lustig ist und dass du vielleicht nicht unbedingt in einem Land neu ankommen möchtest und da sofort ins Krankenhaus eventuell, wo du die Sprache nicht kannst oder so. Aber die meisten waren, glaube ich, einfach unfassbar enttäuscht und frustriert. Und das haben wir auch natürlich dann mitbekommen. Also was wirklich auch eine sehr, sehr schöne Erfahrung war. Es wurde sehr, sehr viel Verständnis gezeigt für die Entscheidung. Und auch sehr viel verstanden und auch geäußert, dass wir das sehr, sehr wohl überlegt getan haben. Also es gab ein paar kleine Stimmen, die gesagt haben, das ist total übertrieben, ihr seid kopflos, was soll das? Mein Leben ist zerstört, so. Aber die meisten haben uns wirklich sehr, sehr viel Wertschätzung entgegengebracht und haben auch gesagt, das ist so knallhart. Aber ihr habt auch eine Verantwortung und wir verstehen das. Das war super. Also es war wirklich ganz toll. Und ich glaube, bei denen, die erst gar nicht gefahren sind, war das nicht viel anders wie bei denen, die schon auf einem Weg waren oder die schon irgendwo angekommen sind und sofort wieder zurückreisen mussten. Aber es war viel, es war halt tatsächlich so eine Erfahrung, wo ich auch, ich überlege, warum das so ein bisschen zynisch klingt, aber das wollen wir eigentlich bei Kulturwelt auch rüberbringen, dass einfach die Dinge sich rundweg mal kurz ändern können und dass das trotzdem, ganz ehrlich, abgesehen vom Virus, man geht dann nicht sofort daran zugrunde. Und diese Erfahrung zu machen, wie ich sie auch selber gemacht habe, das ist, glaube ich, schon auch wichtig.
Ja, ich würde gerne nochmal verstehen, ihr habt irgendwas ja vorher mit den Leuten gemacht oder eine Beziehung aufgebaut und ihr habt dann radikal anders, sehr digital, sehr autoritär eigentlich kommuniziert, sagen wir Stopp, Marschbefehl, das wäre ein Wort, das du wahrscheinlich nicht verwenden würdest, zurück.
Nein, aber,
und die Leute haben trotzdem euch vertraut oder viel Verständnis gehabt mit den paar, die sagten, das ist zu viel.
Ja, ja, ja.
Wie also ist euch das gelungen?
Ich glaube, weil wir tatsächlich transparent kommuniziert haben, schon auf dem Vorbereitungsseminar. Und vielleicht auch, weil wir in der Kommunikation insgesamt relativ auch transparent sind und viel erklären, warum wir die Dinge tun, wie wir sie tun. Also eigentlich sowas total klassisch Kommunikationstheoretisches. Wenn man versteht, warum die Dinge so sind, wie sie sind, dann kann man es natürlich viel leichter akzeptieren. Und wenn man nicht das Gefühl hat, ja, da denkt sich irgendwie da oben einer was aus und dann muss ich da springen, was soll das denn? Also ich glaube, der Widerstand war einfach viel kleiner. Und es ist auch dann schneller klar geworden, es ist wirklich kein Spaß. Es ist eine sehr, sehr ernste Situation und es ist wirklich besser, wenn du in einer Umgebung bist, wo du dich auskennst und wo du die Sprache kennst und wo du auch Leute um dich hast, die du kennst und denen du vertraust und wo du auch, wenn du krank wirst, gut aufgehoben bist und dich sicher fühlen kannst.
Und ich nehme nochmal die Rolle des, wie sagt man das, Advocatus Diabolo, ihr wisst, was ich meine, ne? Ich mit meinem Medium.
Diaboli.
Genau.
Roberto,
ja.
Jetzt ehrlich.
Ja, Mensch. Anna.
Der große Latiner.
Genau. Nicht. Du hast zum Eingang gesagt, auf jeden Fall diffuse Selbstorganisation statt klare Ansage. Wie geht das für dich zusammen?
Ah, das ist eine gute Frage. Naja, weil man kann halt auch nicht immer klare Ansagen machen. Sondern das ist eben diese Selbstorganisation, glaube ich, die der man vielleicht auch ein bisschen vertrauen kann, muss, soll, darf, will, dass sich Dinge jetzt nicht so Gott gegeben oder so. Also es rüttelt sich ja dann. Also, und das meinte ich, glaube ich, mit der Selbstorganisation und diffus ist es am Anfang natürlich. Also erstmal ist es halt diffus.
So, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer zu Hause, hört sich ein technisches Problem an. Und so machen wir weiter.
Du bist noch on mute.
Deswegen habt ihr auch meinen Witz nicht mitgekriegt. Mit
oh nein, Witz, ein Witz war
das. Wow, das war rückwärts. Na, was mich da interessiert ist, woran machst du es fest, wann es das eine und wann es das andere braucht? Also wann diffuse Selbstorganisation und wann die klare Ansage?
Es ist eher eine Reihenfolge. Also gut, manchmal kann man ganz klar sagen, was, also manchmal kann ich aus meiner Perspektive ganz klar sagen, das ist so gut, so mache ich das, weil ich Erfahrung habe. Also wenn es irgendwas gibt, was ich schon kenne, dann ist es, oh sorry, ich mache mal meine E-Mails aus, die hörte bestimmt die ganze Zeit. Ja, wenn, klar, dann kann man dann klare Entscheidungen treffen. Es gibt bei ganz vielen Routinesachen ist das überhaupt kein Problem, da kennt man sich aus. Wenn aber jetzt so eine Corona-Sache zum Beispiel kommt oder wenn irgendwas anderes kommt, was einfach neu ist, dann ist es für mich immer diffus. Also weil es irgendwie so eine, ich bin dann auch neugierig, was es eigentlich sein sollte oder was es ist oder versuche verschiedene Stimmen zu hören dazu, mir ein Bild zu machen, mich überraschen zu lassen und mir dann daraus sowas zu zimmern, wie was sich auch richtig anfühlt. Also wo ich so ein Klarheitsgefühl dann bekomme, das ist meistens dann auch so, wie es in dem Moment für mich das Richtige war. Das stellt sich dann vielleicht im Nachhinein als nicht die beste Lösung raus, aber das ist auch eine Erfahrung, die ich gemacht habe zum Thema Entscheidungen treffen. Es ist manchmal viel, viel besser, einfach eine Entscheidung zu treffen. Es ist viel schlimmer, wenn einfach nichts passiert.
Ja. Ich habe dieses Bild von, ihr habt ganz viele Partnerorganisationen, große Krisenstäbe, Ministerien dahinter und ihr seid tolles Team, macht kurze Wege, schnelle Abstimmung, kriegt ein Gefühl für Situationen. Wie spielt ihr dann mit den anderen Organisationen zusammen, wo ich jetzt nicht sofort das gleiche Bild hätte? Und die echt, und das sind Entscheidungen von großer Tragweite mit internationaler Idee. Ein Amt oder ein Ministerium sagt, Mensch, da mache ich was Großes, dann ist das sofort eine politische Nachricht, die vermutlich nicht zu verachten ist. Wie ist euer Zusammenspiel mit diesen ganzen größeren Organisationen gewesen?
Also das ist tatsächlich, also wir haben Kontaktpersonen, Ansprechpersonen in jeder einzelnen Organisation. Und da ist es eigentlich von der Art her, glaube ich, gleich wie mit den Freiwilligen. Also, dass man einfach klar kommuniziert, transparent Argumente hat, erklären kann und auch da im Gespräch. Also, da, das mag ich, mag das auch wirklich sehr. Ich gehe in ein Gespräch rein und habe dann schon eine Vorstellung, was wir zum Beispiel als Team leisten können oder so. Aber es gibt da immer viele Punkte, wo ich offen bin und wo ich offen sein kann. Wo ein ganz anderes Ergebnis rauskommt, als das vielleicht am Anfang klar gewesen wäre oder so. Und das ist eigentlich ganz toll. Und das funktioniert auch weil das sind alles, also wieder auch so banal, das sind halt auch alles Menschen. Und es geht um Kommunikation und es geht darum, dass man lösungsorientiert miteinander und dass es ums Thema geht. Und nicht, dass es gibt auch immer viel anderes drumherum, also sei es auch politisch oder anders, was auch wichtig ist und was da ist, was einfach mal da ist. Das muss man auch beachten. Aber ich glaube, wir sind auf eine Art auch noch so klein, dass wir wirklich auch gut am Thema bleiben können. Also wir haben auch einen politischen Impact. Also ich weiß, dass es was bedeutet, wenn es jetzt vor Corona, es gab in einem Land gibt es irgendwie Unruhen. Irgendwo, egal wo auf der Welt. Und wir würden uns entscheiden, die Kulturweltfreiwilligen abzuziehen. Das wäre schon echt ein Zeichen für die anderen entsandten Deutschen dort. Und da können wir nicht allein einfach so agieren und sagen, jetzt kommt ihr mal zurück, wir glauben, das ist sicherer, sondern da bedarf es großer Abstimmung, weil dann natürlich auch alle sagen, also A, sagen die Freiwilligen, warum dürfen die anderen da bleiben und wir nicht? Und die anderen sagen dann vor, warum müssen wir da bleiben, die Freiwilligen können gehen? Was ist das denn? Oder wisst ihr mehr als wir? Ist es denn gefährlicher, als wir denken oder so? Also das ist dann schon so eine, das wird schon zu einem Politikum, das sehe ich. Aber da geht es dann wirklich auch immer, es geht tatsächlich immer um diese, ums darüber sprechen, aushandeln, zuhören. Also es sind alles so ein bisschen platte Dinge, die ich da sage, aber wenn man das ernsthaft verfolgt, dann wirkt es gut.
Anna, ich stelle mir das so ein bisschen wie auf so einer, so wie so ein Balanceakt auch so vor, ja? Also das eine, oder die ganzen Prozesse, die du beschreibst, sowohl jetzt in Krisensituationen als auch generell, mit ganz vielen Stakeholdern und dann aber auch mit Freiwilligen und mit den Familien der Freiwilligen etc. Und dass du sagst, du möchtest transparent und offen und klar sein. Und gleichzeitig gibt es natürlich auch immer, gibt immer hidden Agendas oder zumindest irgendwelche politischen Sachen. Wie schaffst du das, so nah wie möglich an dir dran zu bleiben, authentisch, kongruent, konsistent und transparent zu sein, ohne alle möglichen Stakeholder irgendwie dann doch irgendwann vom Kopf zu stoßen?
Naja, also wie gesagt, ich glaube, ich bin auch in der guten Position, dass ich auf eine Art nicht so wichtig bin. Und ich bin nicht bedrohlich. Und von daher, glaube ich, ist es so, dieses in Kontakt, also ich kann auch ganz gut in Kontakt gehen mit unterschiedlichen. Also ich glaube, das ist auch eine, deshalb ist Kulturwelt für mich so toll, weil es da ganz viele unterschiedliche Typen von Gruppen und Menschen gibt, mit denen ich agiere, kommuniziere und wo ich dann auch immer wieder so ein bisschen andere Seiten, also ich kommuniziere natürlich komplett anders mit den Freiwilligen wie mit den Eltern oder auch mit dem Auswärtigen Amt oder so, aber trotzdem hat es eine gewisse, ich interessiere mich wirklich dafür, was die anderen zu sagen haben und verarbeite das dann auch, weil ich es interessant finde und also so in der Analyse glaube ich, dass das einfach auch, das wirkt gut oder das ist wichtig, ich fühle, weiß ich ja selber, wenn mir irgendjemand irgendwie runterradelt und eigentlich den Vorhang unten hat oder der Rollladen ist unten, das kommt ja nicht an bei mir. Und es gibt auch viele Leute, mit denen kann ich nicht andocken, weil die mit meiner Art nicht klarkommen oder so. Aber jetzt gerade auch in diesem Bereich Freiwilligendienst und es geht um Menschen, es geht um Kultur und so, das ist ja nicht so mega knallhart oder so. Und wir müssen ja auch quasi zum Beispiel nicht unser eigenes Geld verdienen. So, also da gibt es andere Bereiche im Leben, wo ich wahrscheinlich sehr schlecht funktionieren würde. Aber ich glaube, ich habe einen Ort gefunden, wo genau das, was ich ganz gut kann, also ich scheitere auch oft, weil ich manche Sachen nicht gut kann, aber diese Sachen, die ich gut kann, kann ich ausleben. Und die sind auch sinnvoll in der Rolle und bringen das ganze Projekt auch voran.
Ich würde in das nächste Drittel kommen, von der Situation zum großen Ganzen. Und es hört sich bei dir so an, als ist Corona halt so, naja, die nächste Krise, gut in der Kommunikation bleiben, dann machen wir es halt schon und dann entscheiden wir auch die Sachen. Ist das bei euch anders? Weil das ist ein Narrativ, das ich sonst nicht höre. Sonst ist Corona das große, boah, anders. Habe ich falsch zugehört? Oder ist das bei euch eher, naja, eben die nächste Krise?
Nee, also das ist sicher die größte Krise, die wir hatten jemals. Also das natürlich, auf jeden Fall. Aber also jetzt für mich persönlich bin ich halt, also dann gleich nochmal mehr zur Kultur, aber für mich persönlich, wisst ihr, ich habe, mein Leben hat sich nicht so radikal verändert zu vorher, weil ich, also ich lebe allein, ich habe keine Kinder, ich muss jetzt nicht Homeschooling machen, ich kann einfach flexibel mich in der Welt bewegen. Wir hatten keine Ausgangssperre, davor hatte ich echt Angst, weil ich habe Freunde in Paris und Rom und die saßen im Lockdown und in Rom der Freund, die waren ja immer ein paar Wochen vor uns, da hatte ich echt Schiss. Also denen ging es nicht gut. So. Und aber als dann irgendwie jetzt so im täglichen Leben und ich habe wirklich das auch als, das habt ihr sicher auch erlebt, am Anfang Corona, da gab es ja plötzlich, ich hatte das Gefühl, auf der Straße oder im Geschäft oder so, wenn man sich begegnet, nimmt man sich nochmal mehr wahr als vorher. Also es ist nicht nur wieder, es ist nicht der Tunnel, sondern irgendwas ist aufgebrochen oder es hat ein bisschen geschüttelt. So. Und es war plötzlich was anderes und man hat wieder so geguckt, okay, man muss Abstand halten, das muss man auch gucken und so, aber also es hat was verändert. Und wenn ich mir jetzt global anschaue, was Corona alles macht und auch wirtschaftlich und so, das macht mir schon echt Angst. Und jetzt auch auf Kulturwelt gemünzt, wenn internationales Reisen nicht mehr möglich ist, dann haben wir halt einfach ein dickes Problem, weil unsere Daseinsberechtigung sehr stark in Frage steht. Also was soll ein internationaler Freiwilligendienst, wenn die Grenzen dicht sind? Niemand kann sich bewegen. Man kann voll viel digital machen. Man kann das alles irgendwie übers Internet machen. Aber du kannst nicht einen Freiwilligen in eine Einsatzstelle platzieren. Kann man auch. Das geht alles. Aber, und das könnte man auch überlegen. Vielleicht auch so. Aber, und ich werde auch, ehrlich gesagt, wäre ich auch interessiert, das zu überlegen. Dennoch, ist es schon, hat mich schon auch sehr beängstigt. Also was das wirklich für uns heißt. Und ich bin unglaublich happy darüber, dass diese weltweite Reisewarnung sich gerade ein bisschen aufweicht.
Was würde passieren, wenn es eine zweite Welle gibt oder wir über einen längeren Zeitraum diesen internationalen Kontakt nicht haben? Und du bist eine, die sozusagen davon lebt, ganz viele Netzwerke da hat. Was würde dann passieren?
Also wir würden versuchen, uns so bestmöglich anzupassen. Auch in dem Sinne, dass wir wahrscheinlich auch unsere Alumni noch viel mehr aktivieren würden und auch gucken würden, wie können wir mit denen vielleicht auch nochmal innerhalb Deutschlands was mit neuen Freiwilligen vielleicht also ich würde immer aus so einer Vorbereitungsphase mich wähnen, für wenn es dann wieder anders wird. Also nicht normal.
Es ist nicht denkbar, dass das dauerhaft passiert eigentlich, ne?
Also wenn wirklich denkbar alle Grenzen dicht wären, dann wäre ehrlich gesagt Kulturwelt wahrscheinlich kein großes Problem. Also dann würde sich die Welt extra massiv verändern. Und da glaube ich tatsächlich, dann wäre auch die Frage, ob unser Programm weitergeht oder nicht, die geringere.
Ja. Der Thomas Kairis hat uns eine schöne Frage mitgegeben oder eine Perspektive. Welches Licht scheint durch die Brüche? Das Bild, wir haben ein System, das hat lange gut funktioniert. Auch da hat man schon von VUCA-Welt, alles verändert sich, geredet. Und trotzdem ist dieses System radikal in Frage gestellt durch Lockdown, durch große Entscheidungen, die passiert sind. Es könnte sein, dass dadurch dieses Licht durch die Brüche scheint und auf etwas Neues möglich wird. Was wäre das, was du da am ehesten uns anbieten würdest als Bild? Was ist dein Bild, was Neues entsteht?
Dass man Brüche akzeptiert. Also das, was ich vorher schon gemeint habe, dass das Leben flüchtig ist, was ist das, also worum geht's, was ist wesentlich im Leben, dieser Punkt, worum geht's mir und was heißt Leben und was heißt gutes Leben, also so eine Art von Revision, was ist wirklich wichtig, welche Werte haben wir und was haben wir auch an Ballast, den wir da vielleicht auch mit uns rumschleppen, wo wir denken, das müssen wir alles haben und so. Ich ganz persönlich, ich konsumiere total gern, ich finde Klamotten super und alles so, aber ich merke auch, es ist auch wirklich Ballast und jetzt auch, wenn man nicht einkaufen kann, kann man halt nicht einkaufen, dann macht man irgendwie schöpferischere Dinge. Also ich will überhaupt nicht rückwärtsgewandt sein, mitnichten, ganz und gar nicht, aber ich merke selber, dass ich einfach zum Beispiel jetzt viel mehr koche, backe, mich mit irgendwie Dingen beschäftige, die was mit mir direkt zu tun haben und die mich nicht, genau, also das Licht scheint auf weniger Ablenkung, dass man sich einfach weniger ablenkt von sich und vom Wesentlichen. Und damit meine ich nicht, dass ich mich in mich versenken möchte oder so, also ich ganz und gar nicht, sondern dass ich irgendwie noch mehr aufmachen möchte, wenn ich nicht so zugekleistert bin mit irgendwelchen äußeren Sachen.
Danke. Zugekleistert. Wie kriege ich jetzt die Überleitung zu meiner Frage? Gar nicht.
Stell sie.
Ich stell einfach die Frage. Unsere letzte Gästin, Patricia Döhle von der Brand 1, die hat auch natürlich die Tradition fortgeschrieben, die wir seit der ersten Sendung haben, nämlich dass immer ein Gast eine Frage für den folgenden Gast stellt. Oh. Und die Frage, die wir von der Patricia jetzt für dich haben, ja, ist folgende. Was wünschst du dir von Journalismus oder auch explizit von der Brand 1 ganz konkret für die Nach-Corona-Zeit?
Leichtigkeit. Reicht ein Wort?
Ja, ich frage noch mal ein bisschen weiter. Das macht erstmal sozusagen, es braucht nicht noch mehr ganz viele schwere Berichterstattungen oder was auch immer. Wir haben die Diskussion geführt, dass die Rolle von kritischem Journalismus in dem Ganzen, was uns im Moment passiert, wichtig ist und dass die Rolle des Journalisten gar nicht so einfach ist. Vor dem Hintergrund, ich berichte eigentlich immer, aber ich berichte auch über andere. Also dass die Rolle von Journalismus sich verändert durch Podcasts wie dieser, den wir führen. Weil auf einmal ganz viel ergänzende andere Kommunikation passiert. Und sie vor dem Hintergrund sagt, ja, stimmt, die Art von Journalismus wird weiter wichtig bleiben, das ändert sich. Und auch unsere Berichterstattung in der Brand 1. Und wenn ich jetzt ein bisschen weiter aushole, dann würde ich dir, dann wäre ich gespannt auf ein bisschen, ein paar Sätze mehr. Was würdest du der Patricia dazu antworten?
Naja, also mit Leichtigkeit, also, was würde ich hier antworten, der Patricia, was ich mir wünsche von Brand 1? Ich finde, das macht Brand 1. Also wirklich ganz unterschiedliche Perspektiven, positiv, negativ, verzweifelt, happy, einen bunten Strauß an unterschiedlichen Erlebnissen nach Corona. Aber ja, sowas in der Art oder... ja, was Überraschendes, was könnte überraschend sein, dass,
ja. Gute Nachrichten könnten überraschend sein.
Ja, gute Nachrichten, du hast recht, also, dass gute Nachrichten nicht langweilen, und dass, irgendwie auch mal nichts tun schön ist. Ja. Also, das ist nicht kritisch für die Journalisten schon, aber, nee, also dieses, ja, oder nicht so draufhauen.
Wenn wir mal 20 Jahre weiterdenken und du würdest dann denen, die du jetzt entsendet hast oder später, sagen, das war diese Zeit, das ist das, was wir erlebt haben. Was erzählst du in 20 Jahren den Leuten, die du aussendest? Also nur im Angenommen, du würdest mit 71 dann noch arbeiten, was glaube ich arbeitsrechtlich nicht ganz ist.
Du meinst, was ich denn von Corona-Zeiten berichten werde? Ja.
Was wirst du über diese Zeit erzählen?
Nein, da würde ich, ja, ich würde erzählen, dass das eine Zeit war, wo es Brüche gab, wo es einen Bruch gab und wo es auf der, also wo diese globale Erfahrung ganz deutlich spürbar war, relativ gleichzeitig, also zumindest in der gleichen Zeitspanne. Und dass da wirklich sehr, sehr gut zu sehen war, es passiert überall das Gleiche. Wie reagieren die einzelnen Weltregionen und die einzelnen Menschen darauf? Woher kommt das, dass die jeweils anders reagieren? Was zeigt das über die aktuelle Gesellschaft? Da das quasi, wenn man auf Deutschland guckt, dass man da gemerkt hat, dass man, oder jetzt gerade, dass die Generation der Freiwilligen, die damals war, die in großer Sicherheit leben und auch aufgewachsen sind, dass es für die dass es schwer war, dass es nicht so geplant gelaufen ist. Und ich eventuell in 20 Jahren erwarten würde, dass alles ist doch normal, dass es alles nicht so läuft wie geplant. So, also das ist vielleicht tatsächlich so dieses, das war eine Zeit, da konnte man tatsächlich noch erstmal auf 10 Jahre planen und das ist tatsächlich eingetreten, also in Deutschland. In anderen Regionen der Welt nicht unbedingt. Aber das war noch so. Und dann in 20 Jahren sagt man, gut, jetzt sind wir klar, das ist nicht alles so kontrollierbar und nicht so steuerbar. Wir gehen da aber mit.
Ich gucke auf die Uhr und es ist ja immer schade um diese Zeit, aber so ist es. Wir haben uns die 60 Minuten versprochen, Roberto, wenn du das alles so hörst und diese Sendung vor dir Revue passieren lässt, was ist das, was bei dir Resonanz macht?
Was bei mir sofort Resonanz macht, war der Satz von Anna: Ich umarme dich, du anderes. Ja, also wenn es dann wieder erlaubt ist. Und das Zweite, das klingt wahrscheinlich ein Stück weit profaner, ist aber wahrscheinlich noch viel, viel tiefgreifender, nämlich Brüche zu akzeptieren. weil die ja auf unterschiedlichsten Ebenen passieren. Und das Bild, was du jetzt gerade gezeichnet hast, in 10, 15 oder 20 Jahren zu sagen, ja krass, weißt du noch, es gab noch mal Zeit, da konnte man wirklich in Deutschland, 7 Jahre quasi im Voraus planen.
Also manche Menschen.
Ja, ja, genau, ja, absolut. Ne? So von in unserer White Bubble, in der wir gerade sind, Akademiker und so weiter. Ja. Aber dass selbst in dieser Bubble, das sich so komisch anfühlt, wie wenn man jetzt irgendwie Talkshows aus den 70ern anguckt und alle rauchen sie da, ne? So ungefähr. Also so dieses es zu lernen, dass es Brüche, nicht zu lernen, sondern es zu akzeptieren, dass es die Brüche gibt und die gehören dazu. Marc, jetzt bin ich gespannt. Du schaffst es mal mit so einer schönen, ja, finde ich auch schon poetischen Sprache, zu gucken, was liegt oben auf.
Die großen Schuhe, die dahin gestellt werden, meine gute Roberta. Was ich lerne ist, für mich ist dieses Bild oben auf. Da gibt es viele Ministerien, man guckt wirklich, wie geht das alles. Und jetzt kommt diese Krise und all die Krisenstäbe brauchen Zeit zu reflektieren. Und eine Art schon, eigentlich kann das so nicht weitergehen, aber es gibt diesen Moment von 2 Tagen, die ich erstaunlich rasant finde in so einer Meinungsbildung, die eine Nachricht reifen muss, um zu sagen, ich treffe jetzt die klare Entscheidung, ich hole die Leute noch aus der Flugzeuglinie. Also von jetzt auf gleich zu merken, jetzt ist dieser Punkt, wo ich eine Entscheidung treffen muss. Ich höre dich, Anna, als eine, die diese Unsicherheiten, die daraus nicht in Angst fällt oder so, sondern einfach in dieses, es ist anders, ich muss jetzt gestalten. Da kriegst du persönlich einen Kick draus. Also mit unseren Talenten wirst du ein totaler Here-and-Now-Champion. Also,
bitte?
Du hast sozusagen so ein Here-and-Now-Champion, jemand, der in der Exzellenz ist, wenn es gerade alles turbulent wird. Wenn man da so. Ich höre auch diese Kraft, die du ziehst aus diesem Radunfall, wo du sagst, und ich merke einfach, es geht danach weiter, wo andere Leute in eine ganz andere Verzweiflung gehen. In der Frage, wie heißt das eigentlich gesellschaftlich oder was passiert mit der Welt, haben wir, glaube ich, hier mit der UNESCO im Hintergrund ein relativ großes Feld aufgemacht. Da habe ich auch noch viele Fragen, wo ich mir denke, ja genau, was passiert da eigentlich? Es ist nicht denkbar, dass Grenzen geschlossen sind, dauerhaft, weil das einfach heute nicht mehr so ist. Aber der Wert von, wie können wir grenzüberschreitend international denken, so, das würde ich im nächsten Gespräch noch weiter elaborieren. Aber Anna, wenn wir das so, so zurückmelden oder das unsere Resonanz ist, trifft das auch deine Resonanz für die Stunde, die wir jetzt miteinander hatten?
Ja, also sehr. Also es hat mir echt viel Freude gemacht und hat vor allem mich, also ich bin ganz frisch, das ist ganz toll, also ich merke so, es war total belebend. Es ist natürlich schön, wenn man im Mittelpunkt steht und gefragt wird und so und sich dann, wenn ihr euch so für mich interessiert und so, aber es ist immer ganz schöne Gelegenheit zu haben, nochmal drüber nachzudenken und das kommt durch Fragen von anderen. Also das, ich mag das total, das habe ich echt wieder gemerkt, dieses, da kommt eine Frage und dann kriege ich da wieder ein neues Bild oder es ist eine neue Idee, die vielleicht auch nochmal kommt oder es ist ein anderes Gefühl und wie auch nochmal zu sehen, was ist denn da eigentlich alles passiert und wie findet ihr das so? Also da in Resonanz miteinander zu gehen, also das finde ich eigentlich auch schön, so dieser ganze Resonanzgedanke, der ja auch gerade durch die Welt geistert, wie Resonanz entsteht und Unverfügbarkeit und all diese schönen
Dinge. Sehr großer.
Ja, ich mag ihn sehr. Und aber das spricht mir echt, ja, der ja. Finde ich einen tollen Soziologen und der erklärt mir schon auch viel, womit ich sehr, sehr viel anfangen kann.
Na, wenn du sagst Resonanzerzeugung und das ist super, Fragen gestellt zu bekommen, legst du mir natürlich dann auch den Ball einfach auf den Elfmeterpunkt. Welche Frage? Ja, endlich. Ne? Nein. Welche Frage möchtest du, dass wir unserem nächsten Gast, unserer nächsten Gästin stellen? Was beschäftigt dich vielleicht sogar selbst, wo du interessant findest, auch eben noch eine andere Perspektive drauf zu hören?
Also jetzt.
Das Es muss nicht auf Corona sein, ne? Das kann, kann auch darüber hinaus. Etwas, wo du sagst, wenn du jetzt in dich gehst, diese Frage, ja, die macht Resonanz bei dir.
Also ich habe jetzt ganz viel im Kopf, aber ich habe das Gefühl, darüber haben wir alles schon gesprochen, weil ich tatsächlich jetzt das Gefühl hatte, ich hatte die Gelegenheit, alles irgendwie so zu sagen, was mich beschäftigt oder so dieses, also was mich, nee, was, wie kann, was mich, eine große Frage, die mich beschäftigt ist, wie kann man Dinge, egal welcher Art, groß, klein und ernst, aber mit großer Ernsthaftigkeit und Seriosität einfach und leicht behandeln. Und das heißt nicht, dass ich das nicht ernst nehme, aber eine Art von Fluidität und Wendigkeit, also dass man mit, wie kann man immer gut mit dem Fluss weitergehen, ohne dass man darin ertrinkt?
Ja. Wie kann man schön. Dinge mit großer Ernsthaftigkeit und Seriosität leicht behandeln?
Wunderbar. Genau, und ich finde, also tatsächlich auch dieses Thema, wie kann man mit dem Flow gehen, aber nicht darin untergehen? Weil man kann sich einfach auch treiben lassen und nichts machen. Das meine ich mitnichten. Also wo ist da auch eine Grenze?
Ja, wenn du sagst, wie kann man mit dem Fluss gehen, ohne zu ertrinken, erinnert mich das an meine Lieblingsfrage, muss man erst untergehen, um sich geborgen zu fühlen?
Oh, wow.
Von dem guten Kölner Dichter Armin Binks, aber das nur am Rande. Aber auch, ja, deswegen finde ich diese zweite Frage von dir auch sehr schön. Vielen Dank.
Ja, was uns zu einer wichtigen weiteren Frage bringt. Du bist gebeten, uns einen Titel für diese Folge zu geben. Wie lautet dein Titel?
Der Titel lautet... mit einem Lächeln im Fluss schwimmen.
Sehr schön.
Einem Lächeln im Fluss schwimmen. Japanisches Sprichwort, nein.
Ja, super. Dann, bevor Roberto uns aus dieser Sendung tanzt, euch beiden einen herzlichen Dank für eine bezaubernde Stunde. Anna, vielen Dank für dieses, es ist einfach das nächste Ding und ja, es ist schon riesengroß, aber so. Und dann gestaltest du, Roberto, dir Dank für diese Doppelpässe, die ich sehr mit dir liebe.
Ich danke euch.
Herrlich, ja. Vielen Dank, liebe Anna. Vielen Dank, lieber Marc. Vielen Dank an alle Menschen, die uns zuhören, ob regelmäßig oder nur einzeln oder ganz oder teilweise. Ja, es war für mich auch eine große Freude. Ein sehr schöner Fluss. I go with the flow. And where the focus is, the energy flows oder wie auch immer. Ne? Ich wünsche uns allen eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
Dankeschön. Ciao.
Bis zum nächsten Mal. Tschüss.